Hallo nach Münster. Willkommen, Marina Weißband.
Hi.
Welches schöne Schimpfwort haben Sie denn zuletzt gestickt?
Verdammte Kackscheiße.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Marina Weißband mit den Piraten in die Politik.
15 Jahre ist das her und so ist sie auch bekannt geworden. Und Sie haben es gerade gehört, die Piratin lebt auch noch in ihr. Kinder schmeißen sich jetzt alle weg. Verdammte Kackscheiße. Hat's denn was gebracht? Geht's einem besser beim Sticken?
Ich finde, es geht einem immer besser, wenn man die Gelegenheit bekommt, 3000 Mal auf etwas einzustechen.
Und damit dann die Wohnung zu schmücken oder wo landet das Ganze?
Das habe ich tatsächlich an Katrin Göring-Eckardt für ihr Büro geschickt. Aber ich habe es in Schönschrift gestickt, mit Blumen verziert und alles.
Ja, das war eine bittere Woche für Sie, habe ich mir gedacht in der Vorbereitung. Der Kanzler und der Bundestag gestern Nein zu Taurus. Der Papst rät zur weißen Fahne. Trump würde angeblich im Amt keinen Penny für die Ukraine geben. Ich weiß gar nicht, das muss er ja dermaßen durchschütteln. Woher nehmen Sie da Zuversicht her?
Ach, wissen Sie, das waren bittere 2 Jahre für mich. Es ist ja nicht so, dass es ein neuer Kurs ist. Der Ukraine wird zwar immer sehr viel versprochen. Ich bin auch sehr froh darüber, dass Europa sich so früh am Riemen gerissen hat und die Weltgemeinschaft klar eingeordnet hat, da gibt es einen Aggressor und einen Angegriffenen, der auch das Recht hat, sich zu verteidigen. Da war ich ja schon mal positiv überrascht. Aber dann haben wir so ein Muster gesehen, dass die Ukraine immer dann Hilfe bekommen hat, wenn Russland im Vormarsch war. Und sobald die Ukraine in die Gegenoffensive gehen konnte, wurden alle Hilfslieferungen eingestellt und das teilweise über Monate. Und genau so geht es seit 2 Jahren weiter. Die Ukraine bekommt zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben.
Und vermuten Sie dahinter eine böse Absicht?
Nein, eine böse Absicht nicht. Ich glaube, jeder Spieler hat immer irgendwelche eigenen Absichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Biden zum Beispiel für die USA taktisch am günstigsten erscheint, wenn Russland sich an der Ukraine ausblutet. Also wenn dieser Krieg möglichst viele Jahre dauert. Das hat er ja auch gesagt. Wir sind bereit, aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen, damit Russland als Player sozusagen, damit die Wirtschaft langfristig kollabiert, damit es seine militärischen Ressourcen aufbraucht. Sagen wir so, die Menschen in der Ukraine finden in diesen geopolitischen Betrachtungen kaum Beachtung. Das ist Zynismus. Das ist etwas, wogegen ich jeden Tag ankämpfe. Ist es böse? Ich finde schon und ich finde es sehr, sehr kurzsichtig, weil ich glaube, auf Dauer schafft man sich dadurch mehr Probleme.
Es wäre auf jeden Fall berechnend. Ich habe Sie vor Wochen bei Maybrit Illner gesehen. Sie waren zugeschaltet, mussten sehr lange zuhören, während drunten am Tisch die ganzen langen Analysen wogten. Und irgendwann fragten Sie, wollen wir, dass die Ukraine gewinnt? Ja oder nein? Denn alles andere folgt daraus. Das war für mich ein Schlüsselmoment. Allerdings auch, wo sich ein jeder fragt, wollen wir? Und wie würde so ein Sieg aussehen?
Es ist beachtlich, dass ich auf diese Frage keine Antwort bekommen habe, nicht wahr? Und die kommt ja auch nicht vom Kanzler. Seit 2 Jahren kriegen wir keine Ansage, was eigentlich das Ziel ist.
Und wie so ein Sieg aussehen sollte?
Wie ein Sieg aussehen sollte, ist relativ klar. Zu allermindest, und das hat die Ukraine ganz früh formuliert, ist Russland zurückzuschlagen hinter die Linie, die im Januar 2022 der Stand war. Weil man damit zeigt, so eine Invasion hat keinen Erfolg, du gewinnst dadurch nichts. Und das ist eine Abschreckung an alle autoritären Herrscher, an alle aggressiven Nationen. Es bringt euch nichts, ein Nachbarland zu überfallen, weil die Weltgemeinschaft dieses Land bei der Selbstverteidigung konsequent unterstützen wird. Und das ist, was Krieg vermeidet. Und das ist die beste Strategie für Frieden.
Ich meine, was ich mir auch gemerkt habe in den letzten Tagen, diese bizarre Zahl, die EU plus Nordamerika haben gemeinsam die 25-fache Wirtschaftskraft von Russland.
Es ist alles eine Frage der Prioritäten und es ist alles eine Frage des Willens. Und in der Ukraine ist es in erster Linie eine Frage der Zeit. Immer wenn ich sage, wir helfen nicht genug, sagen mir die Leute, ja, aber wir machen doch schon so viel und dann nennen sie irgendwelche irrsinnigen Millionenbeträge. Und ich denke mir, ja, aber was bringt denn das, wenn zu der Zeit, wenn die Ukraine die Oberhand hat und in die Gegenoffensive gehen konnte, ja, das war Frühling, Sommer 22, wenn alles, was da versprochen wurde, geliefert worden wäre, Es wurde ja geliefert, aber viele Monate später. Wenn damals schon alles geliefert worden wäre, dann wäre dieser Krieg schon lange vorbei. Und eine zweite Chance gab es nach der Rückeroberung von Cherson und der Charkower Oblast. Auch da hatte die Ukraine die Oberhand. Und was hat der Westen gemacht? 9 Monate lang gar nichts mehr geliefert. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von, wie sehr helfen wir, sondern auch, wie ist das Verhältnis von dem, was wir versprechen, zu dem, was wir liefern? Und wann liefern wir es? Denn Verteidigung ist ganz stark immer eine Frage des Timings.
Unter Ihrer klaren Analyse höre ich, dass es auch brodelt. Ich verstehe es auch und ich riskiere es jetzt trotzdem mal, weil hierzulande ja die Unterstützung bröselt, wenn man in die Umfragen schaut. Und ich gebe jetzt mal den Advocatus Diaboli, das teuflische Gegenüber. Also das bin ich. Ich komme jetzt mal mit 3 populären Sätzen und der Bitte um kurze Reaktionen. A. Das in der Ukraine ist bitter, aber letztlich nicht unser Krieg.
Es ist absolut unser Krieg. Putin betrachtet uns seit 10 Jahren als Kriegspartei. Er führt auch schon lange einen hybriden Krieg gegen den Westen durch Desinformation, durch Spionage, durch Wirtschaftssabotage. Nord Stream 2 war absolut ein Teil dieses Krieges und die Energieabhängigkeit, in die er uns absichtlich gebracht hat. Und er wird auch nicht bei der Ukraine stehen bleiben. Die Ukrainer kämpfen gerade für uns.
Das ist nämlich B. 32 NATO-Mitglieder wird er nie und nimmer angreifen.
Ja, wir sehen aber gerade, wie viele Vorwände geschoben werden. Aber was ist, wenn der Atomkrieg losbricht? Aber ist das wirklich unser Krieg? Aber müssen wir wirklich? Und ganz ehrlich, der Ukraine wurden so viele Hilfen zugesagt. Und es ist so klar, ein demokratisches Land, das wir völkerrechtlich unterstützen sollten und das so klar auch mit dem Westen verbündet ist. Glauben Sie wirklich, wenn er als nächstes im Baltikum angreift, dass dann die NATO-Staaten sich mit so einer Logik darum reißen werden, da irgendwelche Artikel 5 zu aktivieren? Nein.
C, das ist so die großflächigste, die ich höre manchmal, die so herumwabert. Die USA würden auch militärisch reagieren, sollte Mexiko sich mit Russland oder China verbünden.
Keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Wenn die USA Mexiko angreifen, dann würde ich Mexiko auch bei der Selbstverteidigung unterstützen. Was? Warum unterhalten wir uns darüber? Man sollte nicht andere Länder überfallen, ist der Punkt. Und die Ukraine ist kein Vorhof der Macht. Die Ukraine ist ein fucking souveränes Land. Sie hat ihre Atomwaffen abgegeben für das Versprechen dieser Souveränität. Und westliche Staaten, genauso wie Russland, haben ihr dieses Versprechen gegeben. Ist unsere ganze Weltordnung jetzt nichts mehr wert, weil wir irgendwie vor einem Putin kriechen, der willkürlich irgendwelche Länder als seinen Vorhof definiert?
Nein.
So, und jetzt widerspreche ich jetzt nicht nur dem Advocatus Diaboli, jetzt widerspreche ich dem Moderator. Welche Umfragen haben Sie gesehen, die nahelegen, dass die Unterstützung für die Ukraine bröckelt? Die ich gesehen habe, haben gesagt, 40% sind zufrieden, weiterhin die Ukraine zu unterstützen. 30% der Befragten wollen mehr tun, als wir jetzt tun.
Aber bei mehr tun ist 2/3 Nein zu Taurus und noch höhere Zahlen, wenn das Wort NATO-Truppen fällt.
NATO-Truppen war überhaupt nicht im Diskurs. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das herkommt.
Aus dem Munde von Macron.
Macron hat das gemacht, was man strategische Ambiguität nennt und was Biden von Anfang an hätte tun sollen. Nämlich, ich werde euch nicht sagen, wie wir reagieren, wenn ihr angreift. Ja? Du weißt es nicht. Biden hat gesagt, Putin, wenn du in die Ukraine einmarschierst, wird die NATO sich nicht einmischen. Das war eine Einladung. Ja? Er hätte sagen müssen, weiß ich nicht, find's raus, Alter. Auch wenn er denkt, die NATO wird sich nicht einmischen. Das sagt man doch nicht dem Feind vorher, wie man reagiert. Das ist doch dumm.
Aber schwupps haben wir es eh schon wieder zerredet. Ich würde vielleicht gern noch zum Ende des Kapitels, nachdem wir ja gerade im Höhenflug sind über die Weltpolitik, erfahren, was hören Sie denn aktuell von der Mutter und der Tante in Kiew?
Ich meine, nichts Neues. Seit einem Jahr hört man nichts Neues. Die Leute schauen auf den Westen. Sie hoffen auf den Westen. Sie verfolgen alle diese Debatten, die um den Taurus gar nicht mal so sehr. Es braucht jetzt Munition. Ich weiß auch nicht, warum wir uns auf diesem Taurus aufhängen. Wir werden ihn eh in ein paar Monaten liefern und dann wird es eine neue Waffe geben, die auf gar keinen Fall. Ja, wie alle zuvor. Es geht darum, ob man weiter auf die Unterstützung des Westens vertrauen kann. oder ob man irgendwann sagen muss, wisst ihr was, ich glaube, die verarschen uns nur und ich glaube, wir müssen uns selbst helfen und ich glaube, wir lassen den Westen fallen.
Aber was,
und wir dealen
dann
irgendwie selbst. Dann ist scheiße. Für uns und für die Ukraine.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Marina Weißband fordert eine neue Schule der Demokratie.
Und ist mit mir verbunden in Münster. Und das Buch trägt den gleichen Titel, Die Schule der Demokratie. Und unten drunter, wilder denken, wirksam handeln. Nur wenn ich an meine Schulzeit denke, puh, das war doch ein klassisches Oben-Unten.
Ja, da hat sich auch so und so viel geändert. Ich hatte auch meine Demokratiekunde bestand in einem Organigramm. Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident. Und es gibt heutzutage so viele LehrerInnen und SchulleiterInnen, die wirklich versuchen, in die Schule irgendwie mehr demokratische Elemente einzubauen. Aber sie tun es trotz des Schulsystems und nicht wegen des Schulsystems. Wir haben so wenig Gelegenheiten in der Zeit, in der wir Kinder sind, in der wir unsere Rolle in der Gesellschaft begreifen und lernen und bilden, uns zu fragen, wer bin ich eigentlich und wer sind eigentlich die anderen und was haben die so für Bedürfnisse und wie könnte meine Welt aussehen? Wir kommen in die Schule als Besucher, aber um DemokratInnen zu werden, müssten wir eigentlich lernen, GestalterInnen zu sein.
Das wäre die beste Zeit, um was einzuüben als Kind und als Teenager. Jetzt knapsen wir in Bayern künftig, glaube ich, ein paar Minuten ab zu Beginn des Unterrichts, um so eine kleine Einführung zu geben in Staatsaufbau, Organe. Sie hätten gern lieber das ganze Getriebe heraus, aus, wie Sie sagen. Das Buch erscheint ja im April. Erlernter Hilflosigkeit.
Ja, erlernte Hilflosigkeit ist ein psychologisches Konzept, das beschreibt, wenn ich lange in einer Situation war, an der ich nichts ändern konnte und selbst wenn ich dann plötzlich die Möglichkeit bekomme, habe ich keine Motivation, das zu tun. Und das beobachte ich bei den Schülern, mit denen ich in meinem Projekt Aula arbeite, ganz stark. Gerade die Älteren sagen dann häufig, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und daraus wird später dieses, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Und das ist anschlussfähig an Populismus, an Verschwörungstheorien, an diese Wut gegen Institutionen und die Eliten und die Juden. Und genau das bekämpft man nur, indem man Jugendlichen und Kindern schon verbindlich mehr Macht gibt, ihren Lebensraum zu gestalten. Denn der einzige Weg aus erlernter Hilflosigkeit ist die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, wenn ich etwas mache, dann verändert sich etwas in der Welt.
Und dann kann ich da stolz drauf sein. Sie sind da federführend seit 10 Jahren bei diesem Projekt Aula, politische Bildung, Teilhabe von Jugendlichen. Ich habe mal reingeschaut, was mir gefällt, ist die Idee einer wilden Schüleridee. Also es kann was in den Raum geworfen werden, wenn ein Zehntel das erwägenswert findet, dann wird es besprochen. Kennen Sie eine wilde Idee, die es geschafft hat?
Ich kenne Tausende inzwischen. Wir haben inzwischen 50 Schulen bundesweit und ganz fantastische Ideen. Ein Smartphone-Tag. Die Lehrer müssen einen Tag lang Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen. Kostenlose Damenhygieneprodukte auf Toiletten. Wir haben internationale Tanzfeste. Wir haben gemeinsame Stufenfrühstücke, die da gemacht wurden. Ein Tag, an dem man keinen Schulranzen mitbringt, sondern irgendein anderes Gefäß, in dem man seine Sachen transportiert. Dann wurden da leere Bierkisten und Maxi-Cosis mitgebracht. Jugendliche wollen sich ja ausdrücken. Und diese wilden Ideen, die überhaupt nicht ausgelacht oder kritisiert werden, sondern erstmal wie ein Brainstorming funktionieren, ermutigen sie erstmal dazu, überhaupt wieder ins kreative Denken zu kommen und zu gucken, wie könnte die Welt denn auch sein?
Und so ein Aha-Moment, ich habe da mitgemacht und es ist was draus geworden. 50 Schulen, haben Sie gesagt, bislang?
Mhm.
Dann brauche ich Sie kaum zu fragen, was Sie vom Wählen mit 16 halten. Ne?
Ich bin absolut dafür. Ich finde es wirklich eine Schande, dass man irgendwie dieses Verständnis hat. Wir zwingen Kinder, um 8 Uhr morgens irgendwie mitten in der Nacht irgendwo zu sitzen und Mathe zu machen. Und dann zwingen wir sie, 20 Minuten zu haben, in denen sie Hunger zu haben haben. Und dann zwingen wir sie, alle 45 Minuten ihre Aufmerksamkeit und Neugier auf ein völlig anderes Thema zu lenken. Prüfen sie die ganze Zeit. Teilweise müssen die noch fragen, ob sie auf Klo dürfen. Und dann werden sie 18 und dann erwarten wir von ihnen, dass sie mündige Bürger sind und wählen und das Ganze auch noch kritisch reflektieren. Ein Schüler von mir hat mal gesagt, kritisches Denken ist in der Schule erfordert, aber nicht erwünscht.
Tja, dann macht man es auch nicht zu seiner Sache. Und der Demokratie geht's nicht so gut gerade, wenn man rumschaut. USA, Ungarn, Argentinien, Niederlande, ja, bei uns auch. Populisten treiben die alten Volksparteien vor sich her und man fragt sich, wie konnte das so schnell gelingen?
Es gibt zwei Gründe, die hier zusammenfließen. Der eine Grund ist eine tatsächliche Veränderung der Welt. Wir haben internationale Finanzströme, wir haben eine Digitalisierung, wir haben die Auswirkungen von neoliberaler Politik, die Menschen vereinsamen lassen. Werte und Normen ändern sich schnell. Und eigentlich müsste jetzt ganz intensiv Politik betrieben werden. Was aber häufig betrieben wird, ist Verwaltung. Also im Prinzip versucht man, um jeden Preis den Status quo zu erhalten, in einer Welt, in der er überhaupt nicht erhaltbar ist. Allein schon mit dem Klimawandel müssten wir jetzt eigentlich entschlossen Entscheidungen treffen und Dinge verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und auf der anderen Seite bedient sich dieses Vakuums eine internationale faschistische Bewegung, die sowohl aus staatlichen Akteuren besteht, als auch aus Gruppen, die versuchen, ihre Demokratie in ihrem jeweiligen Land zu stürzen. Und die sind super miteinander vernetzt. Die nutzen Social Media und Massenmedien ganz gekonnt und ganz geschickt. Die haben Psychologen und Thinktanks hinter sich, die genau untersuchen, welche Geschichte müssen wir wo einstreuen. Und die teilen sich diese Geschichten und die teilen sich finanzielle Mittel und greifen wirklich konzentriert etablierte Demokratien an.
Ja, und wenn ich so zurückspüre in den letzten Jahren, die zwei großen Begriffe für mich sind auch Angst und Änderung. Und ich habe mich nur gefragt, warum keiner mal aufsteht und sagt, ja, es kommen gewaltige Veränderungen, aber wir könnten sie gemeinsam gestalten und in eine bessere Zeit aufbrechen für unsere Kinder und Enkel. Also dieses Positive macht keiner.
Weil das Politik wäre. Und wir haben ein Parteiensystem, das nicht unbedingt Politiker nach oben befördert, sondern Verwalter, weil Parteien selbst ziemlich bürokratische Institutionen geworden sind, allein schon durch Alter. Und das Zweite ist, wir konzentrieren uns ausschließlich auf repräsentative Demokratie als Demokratie. Die hat aber Schwächen, zum Beispiel sowohl im Klimawandel als auch im Schulsystem. Zahlt sich ein investierter Euro vielfach aus. Also das ist besser als jede Investition in jede Aktie. Aber nach 20 Jahren. Die Legislaturperiode ist aber nur 4 Jahre lang. Das heißt, wenn ich jetzt in Schule investiere, dann mache ich in erster Linie Schulden und habe dafür noch nichts vorzuweisen zu dem Zeitpunkt, wo ich wiedergewählt werden soll. Und dann wird die Opposition gewählt, die macht alle meine Reformen wieder rückgängig und wir sind keinen Schritt weiter. Genauso läuft unser aktuelles politisches System.
Ich weiß auch aus Ihrem Buch, das ja im April erscheint, dass Sie immer noch ein großes Vertrauen in die Menschen haben und ihr Vermögen. Aber jetzt kann man sich ja auch zeitgleich umschauen. Zum einen gibt es den Satz, ja, frag die Leute nur, dann hast du die Todesstrafe wieder. Oder schau doch mal in die Wortmeldungen in den sozialen Medien.
Ja, soziale Medien sind aber auch dezidiert kein demokratisches Werkzeug. Wenn ich eines gelernt habe in 10 Jahren Arbeit mit meinen Schülern, dann, dass Menschen so sind, wie du sie behandelst. Meine Schüler, die stellen natürlich am Anfang in Aula lauter Quatschideen ein. Ja, die sagen, wir wollen einen Killerroboter. Und dann komme ich und sage nicht, haha, was ist jetzt deine ernste Idee? Sondern ich komme und nehme sie ernst und sage, du möchtest also einen Killerroboter? Okay, wie möchtest du den mit dem deutschen Waffengesetz vereinbaren? Wie finanzierst du ihn? Und zu welchen Zielen möchtest du ihn einsetzen? Bitte ergänze das in deiner Idee. Und sie fühlen sich sofort ernst genommen. Und was dann ziemlich schnell passiert, ist, dass sie viel ernstere Ideen einstellen, weil Menschen merken, wenn man etwas von ihnen erwartet und sie auf Augenhöhe behandelt. Wenn die Politik WählerInnen behandelt wie querulante Kinder, dann werden sich WählerInnen auch genauso benehmen. Das nennen wir in der Psychologie den Labeling-Effekt. Und es gibt Strukturen, die machen dumme Entscheidungen. Und zum Beispiel so eine direkt demokratische Entscheidung mit einer Ja-Nein-Frage wie beim Brexit ist dazu geneigt, dumme Entscheidungen zu produzieren. Aber es gibt auch für jede Frage ein gut geeignetes demokratisches Verfahren, um sie zu debattieren und zu lösen. Und wenn Menschen in diese Gewohnheit reinkommen, sind sie viel, viel intelligenter als Masse, als ein paar ExpertInnen, die irgendwo in Berlin sitzen und die nun mal nicht, zwangsläufig nicht den Einblick in alle Arbeitsalltage haben, in alle Umstände, die eine Gesetzesänderung bewirken könnte.
Hier spricht eine Psychologin und Menschenkennerin. Und die hat wahrscheinlich auch mitgekriegt, gestern im Bundestag kurze Aussprache zum Bürgerrat. Und psychologisch fand ich es auch witzig und nachvollziehbar. Ein Abgeordneter sagte, ja, schau doch mal ins Grundgesetz. Wir, die Abgeordneten, repräsentieren das Volk.
Das ist immer so ein Totschlagargument der repräsentativen Demokratie. Und es ist ganz fatal, weil wir mitten in einer Vertrauenskrise sind. Denn ein guter Teil der Bevölkerung fühlt sich nicht repräsentiert von den Abgeordneten. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, welche Partei ich wählen soll, wenn ich nicht möchte, dass Immigrationsbedingungen verschärft werden. Ich weiß buchstäblich nicht, welche Partei das machen würde. Da sitzen meistens studierte Leute, meistens gut vernetzte Leute. Ich bin als Immigrantin hierher gekommen und ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, ob ich in der Politik eine Rolle spielen könnte, weil meine Familie keine Kontakte hatte, keine Netzwerke hatte. Das waren Menschen von einem ganz anderen Schlag als ich, die da Politik in meinem Namen machen wollen. Und das funktioniert im Moment nicht mehr. So, ich sage übrigens nicht, dass die repräsentative Demokratie abgeschafft gehört. Sie gehört ergänzt.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Marina Weißband kam als Tschernobyl-Kind nach Deutschland.
Da war sie 6 Jahre alt und ist uns gerade aus Münster verbunden. Geboren im Oktober 1987 in Kiew, also 17 Monate nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Also welchen Einfluss das auf ihre Gesundheit hatte, wird sich nie ganz ermitteln lassen, oder?
Nein, nicht wirklich. Es gab nicht gute Forschung dazu und die Ärzte haben meine Mutter damals schulterzuckend angeguckt und gesagt, ja, was wollen Sie, ist halt ein Tschernobyl-Kind. Ne? Das war damals bei uns so ein geflügeltes Wort.
Also gesundheitlich wackelig und öfter mal in Behandlung oder in der Klinik. Zu Hause die Mama in einer Bank, der Vater Programmierer, also im Grunde Intellektuelle, oder?
Ja, ich komme aus der klassischen jüdischen Intelligenz her in Kiew.
Und der jüdische Großvater war General bei der Roten Armee an der Eroberung Berlins beteiligt. Haben Sie den noch erlebt?
Ja, den habe ich erlebt. Mein Großvater ist 1906 zur Welt gekommen, hat beide Weltkriege erlebt und hat im Stab von Zhukov gedient in der Artillerie und hat Berlin mit erobert. Und der hat, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, immer gesagt, dass alle Landesverräter sind, die jetzt gehen aus der Ukraine. Und dann gab es 93 Gerüchte über anstehende Pogrome in Kiew. Das hat sich nicht bewahrheitet, zum Glück. Aber das war der Zeitpunkt, an dem er gesagt hat, so und jetzt gehen wir. Und er wollte natürlich als alter Mann eigentlich seine Heimatstadt nicht verlassen.
Da war er ja schon 87.
Ja, der war schon richtig alt. Aber er wusste, dass die ganze Familie nicht emigrieren würde ohne ihn. Und deswegen hat er sich an die Speerspitze dieser Bewegung gesetzt und ist nach Dortmund gezogen und ist dann dort in Dortmund in einer Einzimmerwohnung, hat er allein gelebt. Und wir waren ihn dann oft besuchen. Ich war 12 oder 13, glaube ich, als er gestorben ist mit 94. Und er hat uns Borscht gekocht und er war derjenige, der uns beigebracht hat, dass man zum Beispiel in Deutschland Mülltüten in die Mülltonnen tut, damit die Mülltonnen nicht schmutzig werden, was ich sehr, sehr niedlich fand.
Und welche Rolle spielte eigentlich daheim der jüdische Glaube?
Gar keine. Wir waren eine atheistische Familie.
Sie sind ja auch ein Kind der Sowjetunion.
Genau. Und in der Sowjetunion, gerade in den Städten, waren die meisten Juden völlig atheistisch. Also da, sagen wir so, es gab kulturelle Einflüsse des Judentums. Ich habe erst im Erwachsenenalter verstanden, zum Beispiel, dass bestimmte Redewendungen, die meine Mutter benutzt hat, gar nicht russisch waren. Die waren jiddisch. Aber das habe ich ja nicht unterschieden. Das war für mich meine Muttersprache einfach.
In jedem Fall kam sie dann mit 6,5 ungefähr als sogenanntes Kontingent Flüchtlingskind nach Wuppertal. Erinnern Sie sich an erste Bilder?
Ich erinnere mich an ziemlich viel. Ich erinnere mich auch an Kiew noch gut, auch als ich dort noch gelebt habe. Für mich war das natürlich damals ein großes Abenteuer. Ich war sehr lernfreudig. Ich habe von den Nachbarskindern Deutsch beigebracht bekommen. Ich erinnere mich aber auch noch gut an die verzweifelte Angst meiner Mutter, die mit 26, mit 2 Kindern, eins davon schwerst krank, nach Deutschland gekommen ist und erstmal niemanden hier hatte. Und
die Eltern haben sich getrennt, oder?
Die Eltern haben sich getrennt, genau.
Oh, Bayer, da waren Sie noch sehr jung.
Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass sie sich in dieser Notwohnung irgendwie nachts an uns festgehalten hat. Wir haben alle in einem Bett geschlafen und sie hat sich an uns festgehalten und geweint. Migration ist in der Psychologie nicht zu Unrecht ein Trauma.
Kein Mensch verlässt freiwillig seine Gegend.
Ja, ja.
Die Schulzeit, ich meine, Sie sind blitzgescheit. Sie war sehr durchwachsen. Woran lag es denn?
Also erstens habe ich im Erwachsenenalter ADHS diagnostiziert bekommen und ich glaube, zu einem guten Teil lag das daran. Ich habe so unfassbar viel Schule geschwänzt, einfach nur um in Ruhe in der Wikipedia was lernen zu können.
Hat sie es durchgetragen oder sind Sie hängen geblieben?
Es hat mich durchgetragen. Ich habe tatsächlich eine Klasse übersprungen und bin mit 17 aus der Schule und aus Wuppertal abgehauen und habe angefangen zu studieren.
Sie hatten allerdings mit 13 schon begonnen zu programmieren und zu chatten. Also das war ja anno 2000 noch sehr unüblich. Da waren Sie, was man heute einen Nerd nennt.
Ja, ich bin immer noch, was man heute einen Nerd nennt. Aber ich war tatsächlich ein Early Adopter des Internets und für mich war es eine Überlebensstrategie. Ich hatte nie viele Freunde in der Schule. Ich hatte immer Probleme, mich einzupassen.
Woran lag es denn?
Ich war immer anders. Ich war die einzige Ausländerin in meiner Klasse und alles an mir war seltsam und meine Schuhe kamen alle aus der Kleidertonne und alle haben mich immer gefragt, warum hast du immer so komische Schuhe an? Jugendliche sind grausam. Und meine Interessen waren alle nischig.
Dann waren sie aber auch unglücklich, oder?
Ich war sehr unglücklich. Ich war extrem unglücklich als Jugendliche. Und im Internet habe ich das erste Mal Leute getroffen, die sich für die gleichen Sachen interessiert haben wie ich. Und viel wichtiger, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich liebenswert bin und dass ich Würde verdiene und dass ich Achtung verdiene. Ich glaube, für ganz viele marginalisierte Menschen, für ganz viele neurodiverse Menschen, Behinderte und einfach Leute mit nischigen Interessen, ist die Möglichkeit, sich über größere Distanzen zu vernetzen mit Leuten aus einem viel, viel größeren Pool, wirklich ja, ein Schluck Wasser in der Wüste, eine Überlebensstrategie.
Und Sie haben es ja selber mal gesagt, andere Leute, die auch gesundheitlich angezählt sind, die können unglaublich viel Energie und Geborgenheit geben. Die Schulzeit haben Sie gesundheitlich einigermaßen durchgestanden, oder?
Ich bin immer mal in Ohnmacht gefallen und dann lag ich irgendwie in der Klasse rum. Das waren meine Mitschüler dann sehr schnell gewöhnt.
Ja, aber das waren vergleichsweise gute Zeiten noch. Zu den anderen kommen wir später. Sie haben erstmal Abitur gemacht, 2006, studiert Psychologie in Münster, wo Sie jetzt auch leben.
Genau.
Und einen Haufen Semester bei Ihnen, 14, wow.
Ich war zwischendurch auch politische Geschäftsführerin einer Partei, die in Umfragen bei 13% stand. Da verzögert man sich schon mal um ein paar Semester.
Stimmt, 2009 ging es zur Piratenpartei. War ja ein frühes Kernthema von Ihnen, mehr Teilhabe, direkte Demokratie, pro Europa, eher links. Und Sie waren bald Stimme und Gesicht und viel im Fernsehen. Haben Sie es genossen? War es eine schöne, hoffnungsvolle Zeit?
Es war einerseits eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich würde es jederzeit wieder machen. Sie hat mich so bereichert. Ich habe unendlich viel gelernt in diesem einen Jahr, für das ich in diesen Posten gewählt wurde. Es war andererseits natürlich auch eine Zeit, wo ich nebenbei studiert habe. Und ich habe von BAföG gelebt, das heißt 660 Euro, davon 350 weg für Miete. Und vom Rest musste ich nicht nur essen, sondern auch kreuz und quer durch Deutschland reisen, Wahlkämpfe unterstützt.
Nicht.
Geht eigentlich nicht. Genau. Es war kein sehr nachhaltiges Modell.
Und wenn Sie sagen, die Gesundheit wackelte durch die Zeit, es war auch schlicht zu viel irgendwann?
Ja, das ist für einen gesunden Menschen viel. Und ich war zwar zu dieser Zeit relativ gesund, so aufs ganze Leben betrachtet, aber ich habe es nicht gepackt.
Und haben es dann gelassen. Wir machen hier mal eine Zäsur und lauschen einer Mascha. Die kam mit 4 als jüdischer Kontingentflüchtling aus Kiew. Und deren Stationen waren dann Schwarzwald, München, Mannheim. Titelsong His Rebel Heart.
I miss the times when I was part of your gang, jumped on a swing, played with rocks at the springs, I tried, but you'd never let me win. Summer was gone, we moved away from my town, economy rised, but our unity died, I tried. Copied everything I've seen. I created a dream.
Bayern 2, 1:1, der Talk und mit mir in Münster verbunden. die Publizistin und Psychologin Marina Weißband. Tja, an Krisen ist gerade kein Mangel. Klima, Ukraine, Gaza, Trump nehme ich auch noch dazu.
Oh ja.
Gibt es einen psychologischen Kniff, damit zu Rande zu kommen, außer Nachrichtenfasten?
Gibt es, also insgesamt heißt der Resilienz. Resilienz ist im weitesten Sinne Widerstandsfähigkeit. Das heißt, man entwickelt verschiedene Strategien in sich, um mit schwierigen Lagen, mit Veränderungen und Herausforderungen umzugehen, dass sie einen nicht fertig machen. Ich habe im doppelten Sinne sehr großes Glück. Ich durfte in meinem Leben sehr früh Resilienz lernen und viele Strategien entwickeln. Und ein paar, die ich sehr gerne den Leuten mit an die Hand geben möchte, ist erstens kreativ sein und Kontrolle übernehmen. Ich bin zum Beispiel sehr krank und ich mag es, meinen Rollstuhl zu besticken oder meinen Gehstock passend zu meinen Kleidern zu wählen, damit ich nicht Opfer meiner Krankheit bin, sondern ihr Gestalter. Das macht nicht alles weg, was scheiße daran ist, aber es gibt mir dieses kleine Stückchen Kontrolle, die mir so einen Optimismus erlaubt. Das heißt, selbst immer genau gucken, was kann ich nicht verändern, das akzeptieren, annehmen, aber immer gucken, was kann ich verändern und dort aktiv werden. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, soziale Netze bauen. Und damit meine ich wirklich mit Menschen face-to-face reden, Freundschaften pflegen, über Gefühle sprechen, füreinander da sein. Und wenn Sie gerade niemanden in Ihrer Nähe haben, dann klingeln Sie doch einfach mal mit einem Topf Suppe bei der Nachbarin und sagen, hey, ich habe zu viel Suppe gemacht, möchten Sie was davon? Dann haben Sie sofort eine kleine soziale Mikrostruktur geschaffen, haben den Tag der Nachbarin besser gemacht und Ihren eigenen auch.
Und alles ist besser als Wut oder Ohnmacht.
Jetzt
habe ich noch eine 14-Jährige daheim und habe mich neulich ertappt, dass ich das Küchenradio ausschalte, manchmal, wenn es prasselt. Klima, Krieg etc. Jetzt weiß ich nicht, halten Sie zum Beispiel Weltnachrichten von Ihrer 7-Jährigen fern?
Nein, kann ich gar nicht. Meine 7-Jährige fragt mich, Mama, warum steht da Polizei, wenn wir zum Jugendzentrum gehen? Sie hat eine Kindergruppe in der jüdischen Gemeinde und die wird bewacht. Und natürlich muss ich ihr erklären, was Antisemitismus ist und ich muss ihr erklären, was Nazis sind. Und sie demonstriert gegen Nazis und sie freut sich über jede Demo, die in der Straße bei uns unten vorbeiläuft, weil sie sagt, Mama, die demonstrieren auch für unser Leben. Und natürlich musste ich ihr den Krieg in der Ukraine erklären, weil unsere Familie da ist und weil wir dann im Sommer 22 nicht dorthin fahren konnten. Also ich muss ihr viel erklären und ich breche das natürlich kindgerecht herunter, aber wir haben nicht das Privileg, Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu lassen. Wenn man zu einer marginalisierten Gruppe gehört, ist es sicherheitswichtig, dass Kinder über einen Teil zumindest Bescheid wissen.
Ja, und beide Welten wanken ja geradezu im Moment. Also sie sind jüdische Ukrainerin.
Ja, das sind die beiden Staatsbürgerschaften neben meiner deutschen, auf die ich zurückgreifen könnte, wenn hier in Deutschland der Antisemitismus überhand nimmt. Und das ist beides gerade nicht wirklich eine Option.
Ja, alle drei Standpunkte sind ein bisschen im Wackeln. Jetzt weiß ich nicht, sind Sie gerade froh, in Münster zu sein oder auch mit einem Hauch schlechten Gewissen?
Ich bin immer froh, in Münster zu sein. Es tut mir auch weh. Also die letzten 2 Jahre gerade nicht in die Ukraine reisen zu können. Mit meiner Gesundheit kriege ich nicht mal die Busfahrt hin. Und alle Politiker sind die ganze Zeit in Kiew und machen Fotos. Und ich denke mir nur so, Alter, ich will einfach meine Familie wiedersehen. Macht, dass dieser Krieg aufhört. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich telefoniere sehr viel und ich versuche wieder, ne, ich suche, wo ich aktiv werden kann. Ich kann nicht der Ukraine Waffen liefern, aber ich kann meiner Familie Zuversicht zusprechen und ich kann ihnen zuhören und ich kann mit ihnen lachen. Und das kann ich mit meiner Familie in Israel auch tun. Und ich versuche, diese Gelegenheiten zu nutzen und ich versuche natürlich in der deutschen Öffentlichkeit zu werben für das Leben dieser Menschen.
Und heute, haben Sie am Eingang ja schon gestreift, ist ein guter Tag, sodass Sie mit dem Fahrrad kommen konnten.
Ja, ich habe ein E-Bike und an guten Tagen kann ich damit herumfahren und bin sehr mobil in Münster. An schlechten Tagen benutze ich dann meinen elektrischen Rollstuhl.
Ja, wir müssen es, glaube ich, einmal jetzt kurz ausführen. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die Gesundheit war von Anfang an wackelig als sogenanntes Tschernobyl-Kind. Aber vor 4 Jahren gab es wohl eine dramatische Verschlechterung. Diagnose MECFS, ich kürze es jetzt mal runter, Muskelschmerz, chronische Nervenentzündung, dauererschöpft, wie eine endlose schwere Grippe, an manchen Tagen geht gar nichts. Heute anscheinend schon, Gottlob. Und ich weiß nicht, haben Sie es ein wenig in der Hand?
Also erstens, ich mag die Beschreibung, die Sie gegeben haben, gerade sehr, weil normalerweise wird das zu chronischer Erschöpfung runterreduziert und das ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Beschreibung dieser Krankheit. Ich bin nicht müde oder so.
Sie haben Energie ohne Ende gerade.
Ich habe mehr Motivation, als ich Energie habe. Aber ich kann es ein bisschen steuern, indem ich mich nicht überanstrenge. Das wesentliche Symptom von ME/CFS ist Belastungsintoleranz. Das heißt, wenn ich mich überanstrenge, wenn ich über eine Grenze gehe, dann kommt etwa 24 Stunden später eine massive Symptomverschlechterung, die dann Tage oder Wochen dauern kann. Und innerhalb seiner Grenzen zu bleiben, heißt Pacing. Und es ist immer täglich eine Auseinandersetzung mit in sich hineinfühlen, mit seinen Ressourcen haushalten und immer ganz streng Prioritäten setzen. Was ist mir wirklich wichtig? Wofür gebe ich meine Energie aus und wofür nicht?
Und wofür nicht?
Menschen, die sich in sozialen Medien einfach mit mir streiten wollen, irgendwelche Trolle, toxische Leute. Ich gebe wenig Energie für Administration aus. Ich habe inzwischen zum Glück sehr viel Hilfe von einer Assistenzkraft, die mir hilft, irgendwie meinen ganzen Papierschmuh zu machen und einen sehr, sehr guten Mann, der mir mit der Kinderbetreuung und mit dem Haushalt hilft. Und ich versuche wirklich, meine Energie darauf zu fokussieren, wo sie die größte Wirkung hat für die Dinge, für die ich brenne und die mir wichtig sind.
Welches kindgerechte Bild haben Sie denn für Ihre Tochter gefunden? Was ist denn mit der Mama los manchmal?
Mama ist krank und hat wenig Energie. Das reicht meiner Tochter. Sie ist immer so, oh Mama, wenn du gerade nicht genug Energie hast, dann komme ich zu dir ins Bett, damit du mir vorliest.
Schöner Ausgleich.
Ja.
Und die Aussichten inmitten der Hightech-Entwicklung?
Bezüglich der Krankheit?
Ja.
Leider gar keine wirklich, weil die Krankheit zwar seit den 60ern anerkannt ist und auch keine seltene Krankheit ist. Schon vor der Pandemie waren 300.000 Leute in Deutschland davon betroffen, dass es mehr als es Juden in Deutschland gibt. Und es hat in der Pandemie massivst zugenommen, weil diese Krankheit eine postvirale Krankheit ist und auch Long-Covid dafür bekannt ist, sich im schlimmsten Fall zu ME/CFS zu chronifizieren. Aber die Forschung steckt wirklich in den Kinderschuhen. Es gibt kaum Forschung dazu. Es gibt keine anerkannte Therapie. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es eine Krankheit ist, die am meisten junge Frauen betrifft. Und genau wie alle anderen Krankheiten, die vor allem junge Frauen betreffen, wie Endometriose etc. pp., hat es das medizinische Establishment bisher nicht sehr interessiert.
Könnten wir jetzt weiter überlegen, weil da vor allem Männer sind. Ich meine, Sie sind 36. Sie sind klug, Sie sind eine Mutter, Sie sind attraktiv. Wie entkommen Sie eigentlich Hadern und Bitterkeit?
Indem mir immer wieder Leute tolle Sachen über mich sagen. Nein, ich habe ein sehr glückliches Leben. Also ich bin wirklich genuin eine sehr glückliche Person. Einerseits, weil ich die ganze Zeit gezwungen bin, Prioritäten zu setzen, wofür ich meine Energie ausgebe. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, ich mache in meinem Leben praktisch ausschließlich nur, was mir wichtig ist und was mir gut tut.
Das heißt, Sie klopfen sich aber auch selber auf die Schulter für Dinge, wo andere sagen, wo ist das Problem?
Einerseits ist es immer eine Anerkennung der eigenen Leistungen, andererseits ist es eine ganz wichtige, ja, eine Priorisierung. Und ich habe auch einfach wahnsinnig viel Glück im Leben, auch so mit den Menschen, die mich umgeben. Ich glaube, das Wichtigste ist, Hoffnung zu haben und sich selbst zu aktivieren. Und zwar nicht im Sinne von, ich gebe Energie aus, sondern aktiv zu werden in der Welt und dynamisch zu denken, zu glauben, morgen muss nicht so sein, wie gestern war. Ich kann einfach hingehen und etwas Unerhörtes tun. Ich kann mich wählen lassen für irgendwas. Ich kann eine Demo organisieren. Ich kann meinen Nachbarn helfen. Ich kann mitten in der Stadt plötzlich tanzen oder mich in die Fußgängerzone setzen mit einer Gitarre. Ich kann irgendwas tun. Ich bin ein so grundsätzlich freier Mensch. Wenn man diesen Gedanken hat, dann ist er am Anfang überfordernd und gruselig vielleicht. Aber wenn man ihn lebt, macht der einen frei oder lässt einen die Freiheit genießen, die wir Menschen in Deutschland nun mal haben.
Und ich höre aus Ihrer Präsenz heraus, dass der Augenblick auch eine Bastion sein kann. Sie sind ganz und gar da und Sie haben wohl auch spät zum Glauben gefunden, was ich gelesen habe, so ja, in der Oberstufe. Allerdings mit Blick auf die Gesamtsituation, wie es so schön heißt, könnten Sie auch vom Glauben abfallen, oder?
Wieso?
Ja, wenn Sie sagen, hey, Gott, was hast du hier gemacht mit mir? Was soll das?
Mit mir ist alles in Ordnung. Ich meine, die Welt ist im Moment in einer Transformationsphase und Transformationsphasen sind immer scheiße. Das waren sie auch historisch.
Und MECFS ist auch scheiße.
MECFS ist absolut scheiße. Ich bin nicht dankbar dafür. Aber ich habe dafür auch so viel Glück bekommen, dass es mir irgendwie blöd erscheint, mich über das Pech, das ich bekommen habe, zu beschweren.
Toll.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Marina Weißband fordert eine neue Schule der Demokratie.
Für Schüler und für Erwachsene, und sie ist mir zugeschaltet aus Münster, und das ist ja eine Herzensangelegenheit. Zentrale Frage nur, wie viel Millionen liegt die Demokratie auch so am Herzen?
Ich glaube, dass die Demokratie den Menschen schon am Herzen liegt. Ich glaube, sie merken es vielleicht nicht. Das Problem in Deutschland ist, dass die Menschen hier schon geboren wurden in die Demokratie. Sie mussten sie nicht erstreiten, sie mussten dafür nicht leiden. Die Erzählung war, Demokratie ist so eine Art Naturzustand und alles wird immer besser und alle werden immer reicher und alles ist im Prinzip gut. Und das hat uns ein Politikverständnis eingebracht, das so ein bisschen ins Konsumentenverhalten sich wandelt. Also zum Beispiel sagen Leute, die Ampel liefert nicht. Ja, sie sind unzufriedene Kunden. Und wenn eine schwere Entwicklung, wenn Klimawandel passiert, wenn Zumutungen passieren, dann beschweren sich die Leute gern beim Manager, weil sie sagen, was soll das? Das kann doch nicht sein. Und das ist ein falsches Demokratieverständnis. Ich habe mit herausgegeben die Edition Paulskirche. Das sind Schriften der frühen Demokraten von 1848. Und ich fand es absolut fantastisch, diese Texte zu lesen, weil das die Menschen waren, die in einer Monarchie lebten und die kämpften, die mit dem Gewehr auf dem Rücken irgendwie durch Schlamm und Dreck ritten, um für eine neue Gesellschaftsform zu streiten. Und ich finde es so wichtig, diese Geschichten heute zu lesen, um zu wissen, was ist denn das eigentlich, diese Demokratie? Und was ist so verlockend daran, dass Menschen in der Ukraine dafür auf dem Maidan mitten im Winter auf einem zentralen Platz gezeltet haben, 3 Monate lang, und dass sie jetzt buchstäblich Blut dafür vergießen? Ich glaube, das ist noch nicht so richtig wach hier in Deutschland.
Und die Einstigen werden fassungslos über 1/3 Nichtwähler oder mehr noch. Ich komme mal noch auf ein verdrängtes Thema, das wir wirklich ordentlich verdrängt haben als Gesellschaft. Gibt ja auch Gründe, das heißt Corona, gerade mal 4 Jahre her. Und ich habe gestaunt, es hatte den bizarren Vorteil für Sie, endlich wurde Online-Teilnahme populär für jemand, der viel daheim ist oder wackelig oder im Bett.
Ja, ich muss sagen, neben all dem Leid und Unglück, das diese Pandemie gebracht hat und immer noch bringt, gibt es auch für mich persönlich große Vorteile. Erstens ist die Welt inklusiver geworden. Das heißt, ich kann viel, viel mehr an Dingen teilnehmen, ohne überall hinreisen zu müssen. Und nicht nur für mich, sondern für viele behinderte Menschen, für viele chronisch kranke Menschen ist das leichter geworden. Dann, ich trage zum Beispiel immer noch Maske in Geschäften. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir das als Kulturtechnik beibehalten, zumindest wenn wir erkältet sind, einfach mal Maske zu tragen, weil auch dann die Welt wieder inklusiver wird für chronisch kranke Menschen, deren Immunsystem nicht so funktioniert, dass sie dann trotzdem an der Welt teilnehmen können.
Ja, das ist ein bisschen untergegangen damals, dass ich es ja nicht nur für oder gegen mich mache, sondern ja auch für andere. Für Sie wäre es ja lebensgefährlich gewesen damals, oder?
Was? Was? Also die Zeit war extrem schwer. Die Zeit war auch diesen Winter extrem schwer. Das ist ja keineswegs vorbei. In diesem Winter hatten so viele Leute Covid, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie Covid hatten, weil sie sich ja nicht mehr testen. Aber jetzt wundern sie sich, ich werde irgendwie seit 4 Wochen nicht mehr gesund. Die ganzen langanhaltenden Effekte dieser Erkrankung, darunter leiden die Menschen bis heute, darunter leidet ja auch die Wirtschaft, falls das jemandem wichtiger ist. Und dass wir es irgendwie in Jahren der Pandemie nicht geschafft haben, basal mal Luftfilter in Klassenräumen zu installieren, war auch ein Verbrechen an der Jugend. Jugendliche hatten so viel Schulschließungen, Schulausfall, alle öffentlichen Räume wurden geschlossen, da wurden auch soziale Entwicklungen ausgebremst. Es gibt keine Kulturtechnik, keine Gewohnheit des Sich-Treffens.
Und ja, da gab es sicher auch ein paar Seelenschäden.
Nicht nur ein paar. Und das ist aber nicht, weil die Maßnahmen übertrieben gewesen wären, sondern weil sie getroffen wurden, ohne auf die Bedürfnisse der jungen Leute zu achten.
Ja, es soll aufgearbeitet werden, aber ich hoffe im Sinne von, was lernen wir draus und nicht, wer hat was falsch gemacht.
Ich fürchte, in Deutschland ist immer die Schuldfrage ganz, ganz oben.
Haltet den Dieb, ja. Dann gibt es ja noch Leute, die mehr und mehr sagen, es scheint so, als ob die ganze Gesellschaft Post-Covid habe, nämlich in dem Sinne der Gräben, des Nichtverstehens, die digitalen Informationsblasen, das Ignorieren von Wissenschaft, das halten manche für fast noch schlimmer, was da raus erwächst.
Das ist nicht Post-Covid, das ist Präfaschismus. Was da gerade passiert, ist erstens, wir haben als Gesellschaft keinerlei öffentliche digitale Räume. Alles, was wir an digitalen Austauschplattformen haben, sind private Wohnzimmer von Milliardären. Und im besten Fall sind sie gewinnorientiert, das heißt, sie müssen Werbung verkaufen, das heißt, sie müssen Leute abhängig machen und ihre Aufmerksamkeit fesseln. Und das geht am besten durch negative Emotionen, das heißt, denen werden Sachen eingespielt, die sie wütend machen, mit Absicht. Im schlimmsten Fall, wie im Fall von X, gehören die Plattformen Leuten, die einfach ganz offen sind für Faschismus und die sich mit Faschisten austauschen. Und die Plattformen werden sehr gezielt manipuliert. Es gibt diesen Move, den Trump gemacht hat, der von Steve Bannon kommt. Der heißt Flood the Zone with Shit, also flute die Zone mit Scheiße. Das ist ein Handgriff aus dem KGB-Handbuch. Das bedeutet, ich verbreite so viel Lügen und Desinformation, nicht weil ich will, dass jemand die Desinformation glaubt, sondern weil ich will, dass die Leute gar nichts mehr glauben. Denn wenn die Leute gar nichts mehr glauben, dann können sie sich gar nicht mehr demokratisch organisieren, weil sie sich überhaupt nicht mehr auf die Farbe des Himmels einigen können. Und dann brauchen sie einen starken Mann, der einfach Machtworte spricht. Das ist ganz gefährlich für die Demokratie und wir haben dagegen keine Strategie.
Ich wollte gerade fragen, die digitale Demokratin Weißband, was tun?
Das Erste ist, wir brauchen eine Debatte über Besitzverhältnisse des Internets. Ich meine der Kabel, ich meine der Server, ich meine der Software und die Macht der Plattformen. Im Moment wurde das Internet in neoliberaler Kultur unter 5 Unternehmen aufgeteilt und sogar die Marktradikalen unter den Zuhörern dürften damit nicht zufrieden sein, weil an der Stelle kein Wettbewerb mehr stattfindet. Das sind quasi Monopole. Das zweite Gefährliche ist, dass wir keine Orte haben wie ein Marktplatz. Ja, wir haben sowohl kommunal immer weniger dritte Orte, wo Menschen einfach gemeinsam sein können, ohne dort Konsumenten zu sein. Und wir haben im Internet keine solchen Orte. Also das wäre das Erste.
Und manche wollen sich gar nicht mehr begegnen. Also es gab schon Gräben seit der Covid-Zeit innerhalb von Bekanntschaften, Verwandtschaften.
Ja, ich meine, jede belastende Zeit macht Gräben. Es gab auch in meiner Familie Gräben seit 2014, seit Russlands Überfall auf die Ukraine, wo es dann Leute gab, die nur russisches Fernsehen geguckt haben. Die lebten in einer völlig anderen Realität als die Ukraine. Was dagegen hilft, ist erstens menschlicher Kontakt. Ich kann mit meinen Familienmitgliedern reden, nicht über ihren Rassismus, nicht über ihren Putinismus, aber über wie geht es dir und über wir sind beide verwirrt und überfordert von der Welt und haben Angst. Ich kann In-Groups schaffen. Und das zweite ist Selbstwirksamkeit. Die allerbeste Impfung gegen Populismus und Desinformation sind nicht irgendwie Medienkompetenzseminare. Die sind notwendig, aber nicht hinreichend. Der Kern ist, bin ich überhaupt motiviert, die Wahrheit erfahren zu wollen? Und das hängt davon ab, ob ich mit der Wahrheit irgendwas anfangen kann oder ob ich mich sowieso so machtlos fühle, dass es gar keine Rolle spielt, ob ich weiß, was in der Welt wirklich passiert. Und wir müssen Demokratie stärken, wir müssen Selbstwirksamkeit von Menschen stärken, wir müssen dritte Räume, kommunale Räume stärken und Kinder und Jugendliche stärken, die im Moment alle, weil die Tagesschau für sie keine Inhalte produziert, die Feuilletonisten produzieren für sie keine Inhalte, die sind alle auf TikTok. Und da toben sich gerade die Radikalsten aus.
Ich höre aber trotz allem Klarsicht und Zuversicht, dass man die Dinge zum Besseren wenden kann und möchte auch ein bisschen versöhnlich enden. Ich habe nämlich noch erfahren, dass Sie Rollenspiele mögen,
ja,
in Fantasy-Welten. Wo halten Sie sich dann auf und wer sind Sie da?
Je nachdem, ich spiele alles Mögliche. Ich spiele Bettlerinnen. Ich habe jetzt in einer Burg eine Baronin gespielt, die 170 Leute anführt.
Schön.
Ja, das macht wahnsinnig viel Spaß und hat mich als Mensch entwickelt. Ich kann in keinem Führungsseminar dieser Welt so viel lernen, wie ich im Rollenspiel lernen kann. Dass ich sprechen kann, liegt am Rollenspiel. Und ganz grundlegend, dass ich die Welt nicht nur so sehe, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte, liegt an der Horizonterweiterung, die das Rollenspiel mir jedes Mal gibt. Und ich finde, das ist der allerwichtigste Punkt. Wir leben jetzt gerade in einer Transformationszeit und jetzt sehen wir Probleme und Krisen und Probleme und Krisen. Aber wir sehen nicht, was eigentlich das Geile an einer Transformationszeit ist. Das bedeutet nämlich, eine Transformationszeit, dass die Frage, wie sieht morgen aus, jetzt komplett in unserer Hand liegt.
Und schön, dass wir heute drüber gesprochen haben. Und zuletzt, und ich traue mich kaum zu fragen, wie lange werden Sie sich von diesem Gespräch erholen müssen?
Von diesem Gespräch wahrscheinlich nur einen Tag. Ich werde morgen im Bett verbringen und das habe ich mir auch schon eingeplant.
Im Ernst, also dieses, ich radel ins Studio nach Münster, ich habe eine Stunde, ein Gespräch, ein forderndes, da bezahlen Sie, egal wie nett und vergnüglich das auch lief. Und
absolut, Auftritte kosten natürlich immer Energie, ich bin immer nervös vor Auftritten und das kostet immer Energie und meine Aufgabe im Leben ist, mir das gut einzuplanen, was mache ich nicht und meine Logistik drumherum so zu stricken, dass mein Leben trotzdem funktioniert. Und das ist schwierig, das hat auch viel mit Trauerarbeit zu tun. Aber das habe ich von meiner Familie sehr früh gelernt. Es gibt die schlimmsten und dunkelsten Zeiten, die größten Opfer und dann geht das Leben morgen trotzdem weiter.
Danke, Frau Weißband, dass wir es wert waren.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das Gespräch mit Marina Weißband finden Sie derzeit in der ARD Audiothek und dort auch unseren Podcast Dreimal besser. Unser Team vom Aktuellen, von BR24, erkundet, wie es auf vielen Krisenfeldern in Zukunft besser laufen könnte.